Hallo und herzlich willkommen zum 28. Chromecast. Heute wieder mit dabei die Neuigkeiten im Stadtschreier, was passiert auf dem Testserver in die Schmiede, die Anhänger des Königs mit der Gilde Order Boja und dem Gildenleiter Chondrak und Imogena und eure Fragen in Mithras Gebet. Der Stadtschreier. Was ist denn in Age of Conan so in den letzten zwei Wochen passiert? Zum einen hat Craig, unser Game Director, einen neuen Brief geschrieben an die Community, in dem er ein bisschen über die Zukunft von der weiteren Entwicklung gesprochen hat. Dazu gehört Feinarbeit an den Landen von Kitai, an den Inhalten von Kitai, Performanceverbesserungen, technische Probleme ausmerzen, Probleme bei Quests und so weiter. Neue Quests auch einführen, um den Fortschritt in sowohl den Gruppierungen als auch dem erweiterten Aufstiegssystem etwas glatter zu gestalten. Eine neue Version unserer Engine ist in der Mache schon seit einiger Zeit und die werden wir jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit in verschiedenen Schritten dann ins Live-Spiel integrieren. Außerdem hat er darüber gesprochen, dass wir in Zukunft verschiedene Verbesserungen am bestehenden PvP-System machen wollen, an den Schreinen von Bori, und einige der Änderungen sind auch schon auf dem Tesla-Server zu finden. Außerdem gab es in letzter Zeit einige Reviews zu Age of Conan, darunter als Highlights 88% bei Gamona und 90% bei GameStar. Vielen Dank an die Journalisten für diese tolle Wertung. Natürlich freut es uns sehr, dass euch das Spiel gefallen hat. Das war es auch schon in den letzten zwei Wochen. Wir kommen auch schon zur nächsten Kategorie. Die Schmiede. Was ist denn im Augenblick so in der Entwicklung von Age of Conan los und was passiert, um genau zu sein, auf dem Test Live-Server im Augenblick? Da die Test-Live-Server-Nodes nur in Englisch sind, versuchen wir immer in der Kategorie die Schmiede, sofern etwas Nennenswertes passiert ist, das Ganze euch auf Deutsch zu kredenzen. Zum einen, verschiedene Probleme und Fehler wurden behoben, wie beispielsweise, dass euer Reittier manchmal unsichtbar wurde. Das wird mit dem nächsten Update behoben werden. Außerdem gibt es eine umfangreiche Überarbeitung der Klasse des Waldläufers. Und ich möchte hier mal ganz kurz ein paar von den Eckpunkten anreißen. Am besten schaut ihr euch aber die Veränderungen selber auf dem Test-Live-Server an und testet sie am allerbesten und gebt unseren Entwicklern auch Feedback dazu, was ihr davon haltet. Zum einen werden der Bogen und die Armbrust gleichgeschaltet. Also es gab immer so einen größeren Unterschied dazwischen, wodurch natürlich das Problem entstand, dass man sich entscheiden musste, bei Loot, auf welche Art und Weise von Waffe habe ich mich jetzt geskillt und so weiter. Und deswegen wollten wir da die Unterschied zwischen Bogen und Armbrust freischalten und den Spielern mehr Wahlmöglichkeiten geben und eben auch mehr Möglichkeiten, das entsprechende Loot zu verwenden. Dann wurden die Fallen überarbeitet und zu einem zentraleren Spielelement der Klasse gemacht, da unsere Entwickler fanden oder auch die Rückmeldungen der Advokaten der Klasse war, dass die Fallen eigentlich so ein definierendes Element des Waldläufers sind und wir wollten dieses Element noch stärker aufbauen und das wird eben in dieser Überarbeitung vorgenommen. Dann wird eine neue Mechanik eingeführt und zwar sogenannte Vorzüge. Also ich habe das mal so übersetzt, ich kenne die offizielle Übersetzung noch nicht. Das sind so eine Art flexible, situationsabhängige Talente, von denen man einen auf einmal aktivieren kann. Die sind zum Teil recht mächtig, aber da man nur einen davon aktivieren kann, können sie das auch sein. Sie machen, weil sie unterschiedlich für unterschiedliche Situationen gut passen, machen den jeweiligen Ranger-Spieler flexibler, wenn er sie denn dann schlau verwendet. Außerdem gibt es für den Ranger eine ziemlich umfangreiche Überarbeitung der Combo-Mechanik. Wir haben uns überlegt, ja, oder beziehungsweise die Rückmeldung der Spieler war, dass die Ranger zu sehr festgenagelt sind, dadurch, dass sie immer diese 3-Schritt- oder 2-Schritt-Kombos machen müssen. Und sie wollten eigentlich dieses Distanzkampfspiel ein bisschen dynamischer gestalten. Also haben wir alle Kombos, also auch die Nahkampfkombos des Rangers, zu Einschlag-Kombos gemacht. Also wenn ihr auf den Knopf drückt, werden sie quasi aktiviert. Aber jetzt ist es folgendermaßen. Das Kombosystem, also die Richtungspfeile, gibt es immer noch und die können dazu benutzt werden, sogenannte Buffs zu aktivieren. Es gibt einen oberen und einen unteren Buff, also 2 Buffs maximal. Und je nach Kombo haben diese Buffs unterschiedliche Auswirkungen. Jetzt läuft es folgendermaßen. Ich schieße zum Beispiel links oben oder rechts unten oder sowas und dann aktiviere ich dadurch diese beiden Buffs. Und wenn ich dann einen der Einschlag-Kombos aktiviere, nimmt diese Kombo diese angestauten oder aufgebauten Buffs weg und hat je nach Combo dann unterschiedliche Auswirkungen. So können die Ranger sehr schnell spielen, sehr beweglich spielen und haben aber trotzdem noch die Möglichkeit, taktisch mit den Kombos und den Schlagrichtungen zu arbeiten, ohne dass sie eben dadurch behindert werden. Als kleines Beispiel wäre hier die Combo Bleeding Puncture, also blutende Wunde, schätze ich mal, genannt worden vom Entwickler. Die ist jetzt eine Einschlag-Combo und wenn sie aktiviert wird, dann guckt sie, ob eine obere oder untere Attack-Bonus aktiviert ist. Der obere Attack-Bonus erhöht die Dauer der Blutung und der untere Attack-Bonus erhöht den Schaden, der durch die Blutung verursacht wird. Und so hat eben jede Combo seine eigenen Bonus. Ja, das war es auch schon so ganz kurz mal zur Überarbeitung des Rangers. Wie gesagt, am besten selber anschauen auf TestLive. Dann könnt ihr euch ein Bild davon machen und unseren Entwicklern auch Rückmeldung geben. Gut, kommen wir also zu unserer nächsten Kategorie, die da heißt Anhänger des Königs. Heute zu Gast die Gilde Order Boja, aus der Gilde Order Boja, der gute Chondrak.
Hallo, schönen guten Abend.
Und die Imogena. Ja, der Chondrak ist auch der Gildenleiter und ihr könnt euch natürlich jetzt aussuchen, wie ihr die Fragen beantworten wollt, also in welcher Reihenfolge oder wie oder nicht. Aber fangen wir einfach mal an. Auf welchem Server seid ihr denn eigentlich zu Hause?
Ja, das schaffe ich gerade noch. Also wir spielen auf dem schönen Server Asgard, haben dort auch ja, unsere Gilde gegründet und haben eine schöne Gildenstadt gebaut.
Ja, jetzt nimmst du meine Fragen vorweg. Aber ja gut, also ihr spielt auf Asgard, ihr seid in dem Fall wahrscheinlich auch Rollenspieler. Ja, wann wurdet ihr denn, oder wenn du schon vom Gründen gesprochen hast, wann wurdet ihr denn gegründet?
Ja, also erstmal sind wir eine Rollenspielergilde für Anfänger und Fortgeschrittene. Das heißt, wir nehmen das nicht ganz so übel, wenn jemandem aus Versehen mal ein Smiley irgendwo reinrutscht. Und uns gibt es schon seit Release auf Asgard.
Okay. Und was für ein habt ihr eine spezielle Hintergrundgeschichte in eurer Gilde? Oder ist es jetzt in Hyboria angelegt oder wie sieht es bei euch aus dann?
Ja, das ist bei uns ein klitzekleines bisschen komplizierter. Und zwar, erstmal sind wir eine königstreue Gilde, die sich in Aquilonien angesiedelt hat. Wir haben allerdings keine feste Hintergrundgeschichte, sondern 5 verschiedene Gründerlegenden.
Ah, das habe ich in eurem Video gesehen, das ihr letztlich gepostet hattet.
Ja, du hast das angeguckt.
Ganz genau.
Genau, und zwar bedeutet das einmal, ist mir beim Lernen zufällig aufgefallen, dass Order auf Mongolisch Heerlager heißt und Boja zum Beispiel tatsächlich ein Mongolenstamm war. Und so sind eben mehr und mehr Namensbedeutungen aufgetaucht.
Und die habt ihr dann alle in eure Hintergrundgeschichte sozusagen verarbeitet und so, dass ihr jetzt keine wirkliche Geschichte habt, sondern ihr habt ganz viele Bedeutungen und jeder quasi kann für sich selber aussuchen, was für
ganz
ihn
genau
die Bedeutung ist.
Mhm. Das bleibt offen, ja.
Das ist einmal, kann man die in unserem Gilden-Trailer kurz ansehen.
Der übrigens sehr cool gemacht ist.
Dankeschön. Und des Weiteren sind die auch bei uns im Forum und die gekürzten Fassungen der Legenden auch im offiziellen Forum zu finden.
Okay. Wie viele Leute seid ihr denn da eigentlich so an Spielern?
Ja, letzten Sonntag hatten wir also die Gildenliste bereinigt und da blieben dann 71 aktive Spieler übrig. Heute haben wir die 72. Bewerbung reinbekommen. Tatsächlich aber sind wir an starken Tagen so 18 bis 25 Leute immer on.
Also die 71 sind Charaktere in dem Fall, keine Menschen?
Ja.
Nee,
das ist richtige aktive Spieler.
Ah, okay, wow, dann seid ihr ja schon richtig groß.
In der Feierabendspiele sind die Online-Zeiten leider ein bisschen unterschiedlich bei den Spielern.
Ja, klar. Ist aber normal. Ich meine, Age of Conan ist ja auch nicht umsonst ein Spiel für Erwachsene, die halt meistens viel zu tun haben in ihrem normalen Leben. Wie würdet ihr denn euren Spielstil beschreiben? Wie teilt ihr da Rollenspiel, PvE, PvP miteinander ein?
Erstmal sehr gemütlich. Wir machen von allem ein bisschen. Wir haben neulich, vor ein paar Monaten sind wir in Raid-Bündnis mit dem Vazirat und Valdor eingegangen und auch die Klingenbruderschaft schaut da manchmal rein und da haben wir mittlerweile T1 clear. PvP-Abende gibt's bei uns auch hin und wieder, beziehungsweise mittlerweile relativ regelmäßig sogar. Und PvE auch, natürlich.
Ja, ich glaube aber PvP ist bei uns das meiste Spiel oder der meiste Spielanteil, ja.
Genau.
Ja.
Okay, und das habt ihr das jetzt, ich frage jetzt, weil ihr auf Asgard seid, habt ihr das PvP dann irgendwie in einen RP-Hintergrund eingebettet, dass ihr da irgendwelche Kriege erklärt, oder läuft es bei euch quasi eher so Minigame-mäßig?
Ja, eher Minigame-mäßig. Wir hatten auch anfangs einen Battlekeep gehabt und das war dann schon irgendwo RP-mäßig eingebunden, wurde uns dann aber letztendlich auch zu stressig, und bei dem Server-Merge waren wir eigentlich ganz froh, dass wir das Battlekeep erstmal los hatten. Haben aber natürlich in Zukunft das Ziel, uns nochmal eins zu nehmen.
Okay.
Ansonsten verhält sich Odabo ja relativ neutral.
Ja.
Also.
Und was für Erfolge habt ihr denn bisher so im Spiel erzielt? Also habt ihr eine Gildenstadt, habt ihr schon gesagt, wie weit ist die ausgebaut und wo steht die zum Beispiel?
Ja, also unsere Stadt ist in Poetan. Wir haben bis auf die Architektenwerkstatt alles in T3 ausgebaut. Wir erreichen in Bälde, also ich denke mal Ende dieses Monats, die Gildenansehensstufe 7 und sind somit in der Lage, auch die Taverne dann zu errichten. Ja, T1 Raid haben wir am Laufen, das ist clear. Ansonsten, unser größter Erfolg ist eigentlich, ja, 70 Leute zu haben und alles schön gemütlich zusammen zu spielen, abends stressfrei in einer Art familiären Atmosphäre, würde ich so mal behaupten.
Sucht ihr dann auch neue Mitglieder für eure Familie?
Ja, wir suchen nach wie vor noch Mitglieder, weil es kommen immer wieder neue Spiele, es kommen immer noch mal, jetzt steht das Sommerloch zum Beispiel bevor, da denke ich mal, dass da wieder ein paar den Account stilllegen oder so. Also wir nehmen immer noch Leute auf, das ist überhaupt kein Thema für uns.
Habt ihr denn da vielleicht irgendwie 30 Sekunden Ruhm, die üblichen, die wir immer haben im Chromecast, wo ihr irgendwas Spezielles von euch geben wollt, irgendwie einen Aufruf oder sowas?
Was Spezielles haben wir nicht, aber ich könnte kurz was dazu sagen. Ja,
improvisier einfach was.
Ja, ja. Ja, also, liebe Mitspieler auf Asgard oder überhaupt ihr AOC-Spieler, warum sollt ihr zu uns kommen? Wir sind eine familiäre Gilde. Wir nehmen das Ganze nicht so ernst. Wir versuchen, einen Content zu bieten hier. Und das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr Lust habt, nicht immer die Ersten zu sein, sondern gemütlich spielen wollt, dann seid ihr bei uns gut aufgehoben. Das war's dann.
Und wenn man jetzt sagt, das klingt genau wie das, was ich haben will, wie kann man euch denn erreichen? Habt ihr eine Homepage? Wen kann man im Forum anschreiben? Wie kann man euch kontaktieren?
Und kontaktieren kann man uns ganz einfach auf unserer Homepage www.orderboja.de.
Und im Forum habt ihr da speziell Nick, wo ihr auch vielleicht in die PM gucken würdet?
Im Forum sind wir seltener unterwegs, aber da könnt ihr auch Freddy Cat oder Gisfred anschreiben.
Ja, dann sind wir schon am Ende angekommen. Wenn ihr irgendwas vergessen habt oder ihr noch irgendwelche Grüße ausrichten wollt, irgendwas sagen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun.
Ja, wir grüßen halt die ganze Spielerschaft. Wir freuen uns auf euch.
Und wie ein neuer Rekrut von uns neulich gesagt hat, habt ihr Hunger, ist euch kalt, kommt zu uns und hackt Basalt.
Das, ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit viele Age of Conan Spieler Weisheiten erfinden, die zum Spiel passen. Ich sage ja, nur, den Sanguinitas hat heute im Forum einen sehr passenden Spruch gebracht, hat er gesagt, eine kitanische Weisheit ist, lauf nicht weg, sonst stirbst du müde. find ich auch sehr geil.
Die ist top, ja.
Ja. Ja gut, dann danke, dass ihr im Comcast zu Gast wart. Hoffentlich habt ihr noch viele Erfolge in der Zukunft. Viel Spaß in Age of Conan. Bis zum nächsten Mal oder bis man sich in Age of Conan über den Weg läuft sozusagen.
Ja, ja, bedanken wir uns ganz herzlich. Schönen Abend noch.
Dankeschön.
Ciao, tschüss. Ciao.
Jo, ciao, ciao. Kommen wir also schon zu unserer nächsten Kategorie. Mithras Gebet. Muss ich ganz kurz zu Anfang von Mithras Gebet einfach mal was loswerden, weil in letzter Zeit ist es wieder häufiger so, dass Fragen gestellt werden, die ich nicht beantworten kann, und ich möchte euch nicht im Dunkeln lassen, warum ich sie nicht beantworten kann. Also ich kann im Chromecast keine Wann-kommt-X-Fragen immer beantworten. Manchmal geht's, da ich nicht bestimme, wann Dinge kommuniziert werden. Sollte irgendwas geplant sein, hat das Marketing zu entscheiden, wann dies verkündet wird und auf welche Art. Ich kann immer nur Fragen zur nahen Zukunft beantworten, da ich nicht die Befugnis habe, Dinge zu verkünden, die noch weit in der Zukunft liegen. Außerdem kann ich natürlich auch keine Bug-Auskunft geben darüber, wann wird X gefixt, da in einer Bug-Datenbank jetzt nicht drinsteht, noch X Tage bis gefixt, sondern wenn sich ein Entwickler der Sache annimmt oder er neue Informationen dazu einträgt, dann steht es halt da, aber wird jetzt nicht sagen, in einer Woche ist das gefixt. Das ist nur der Fall für Bugs, die quasi gleich in den nächsten oder übernächsten Build gefixt werden. Die bekommen dann eine Zuteilung, weil eben der Entwickler gesagt hat, ich brauche noch eine Entwicklungsiteration und dann steht dann da, für den und den Patch kommt's. Aber dann ist es meistens zum Teil auch schon auf Testlive und dann kann ich es euch sagen, aber so kann ich es euch leider nicht sagen. Außerdem kann ich euch auch Feature-Vorschläge auch selten etwas beantworten. Manchmal ja, manchmal kriege ich von einem Entwickler, hey, das ist ein guter Vorschlag, ja, den habe ich mal aufgeschrieben, dann kann ich euch das sagen, ja, wir haben noch nicht dran gedacht, aber der Vorschlag klingt ganz cool. Aber ich kann, wenn ihr jetzt einfach sagt, ja, macht ihr auch mal X, dann, wenn ich dann zum Entwickler gehe, dann wird er mir nicht zwischen Tür und Angel sagen, ja, jetzt, wo du sagst, ja, in der Woche, sondern da kann ich euch einfach keine Antwort geben. In Mitras Gebet sind am besten so allgemeine Fragen, Fragen zu bestehenden Inhalten, Probleme oder Hintergründe zu bestehenden Inhalten und Verständnisfragen am besten aufgehoben. Ich bin halt einfach nicht der Game Director und auch nicht der Marketing Director und aus diesem Grund sind meine Informationen und meine Möglichkeiten zur Beantwortung von Fragen für die ferne Zukunft oder die Entwicklungsrichtung von Age of Conan über die nächsten Monate einfach falsch aufgehoben, weil die darf ich auch gar nicht beantworten. Aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir also zu den Fragen, die ich diesmal beantworten konnte. Wie soll die Dreamworld Engine verändert, erweitert werden in der Zukunft? Da eben Craig davon gesprochen hatte, kam von einem Spieler die Frage, was denn jetzt eigentlich an der Engine verändert werden soll. Da diese Sachen schon zum Teil auf der Gamescom angekündigt wurden. Deswegen kann ich da ein bisschen näher drauf eingehen. Also zum einen wird unsere Engine von einer klassischen Engine, ich nenne es jetzt mal klassische Engine, auf eine sogenannte Deferred Shading Engine umgebaut. Jetzt, was ist das? Ich kann das kurz anreißen, ist vielleicht ein bisschen technisch, aber vielleicht versteht ihr so ein bisschen, worum es da geht. Also normalerweise würde man in einer Engine verschiedene Stufen des Renderings quasi haben. Die erste Stufe wäre, man hat seine Polygone, das sind die Flächen sozusagen des Spiels. Und da macht man sogar das Texture Mapping drauf. Also man nimmt seine Texturen, die eben der Entwickler oder der Designer zugeteilt hat, und klebt die auf die entsprechenden Stellen in der entsprechenden Rotation, Größe, Wiederholungshäufigkeit und so weiter. Das wäre der erste Schritt. Dann wird meistens von der Grafikkarte direkt auf die simpelste Art und Weise eben erledigt. Dann kommen in dem Augenblick ist die ganze Welt einfach nur texturiert. Da ist noch kein Licht drin, da ist noch kein Schatten drin, da ist noch keine Bumpmapping drin, nichts sieht 3D aus, einfach nur alles voll mit Texturen geklebt, sieht ein bisschen so aus wie Duke Nukem 3D, beispielsweise so von der Optik her. Ist einfach nur alles gleich beleuchtet. Dann kommt normalerweise die Stufe, in der dann über verschiedene Shader, das sind so kleine Programme, die auf der Grafikkarte laufen, im 3D-Raum der Umgebung eben dann solche Belichtungsgeschichten gemacht werden, wie, was ich, Funkshading, das dann so einen Glanz erzeugt und die dreidimensionale Illusion perfekt macht und Schatten werden dann gerendert und so weiter und so weiter. Und in unserer neuen Engine wird eben ein sogenanntes Deferred Shading Modell verwendet. Da werden Algorithmen verwendet, die nur noch im sogenannten Screen Space arbeiten. Der Screen Space ist zweidimensional. Man nimmt also Bilder und also beispielsweise ein Bild, das die Tiefeninformation beinhaltet von der Engine. Das ist so ein Graustufenbild. Das ist vorne, ist es grauer und je weiter es nach hinten geht, desto weißer wird's. Basierend auf diesem Bild weiß man also schon, welcher Pixel auf dem Bild ist vorne und welcher hinten. Das hilft einem dann schon. Und dann werden eben noch weitere 2D-Bilder erzeugt und mit diesen 2D-Bildern wird dann aus dem Texture Mapping Bild, das ist der einzige Vorgang, der komplett noch quasi in dem dreidimensionalen Raum passiert, werden dann lauter Effekte berechnet. Das ist größtenteils basiert tatsächlich auf der Tiefeninformation und vielleicht noch ein Kantenbild oder sowas. Und dann macht man nur noch alle Veränderungen an der Optik im zweidimensionalen Bereich, also auch Belichtungen und lauter solche Geschichten und Schatten. Die jetzige Schatten-Engine in DirectX 9 beispielsweise ist schon ein Shader, der sogenannt deferred ist, der geht am Ende, nachdem alles schon gerendert wurde, hin und berechnet auf das fertige zweidimensionale Bild eben die Schattenflächen. Und so wird dann in Zukunft die gesamte Engine funktionieren. Warum wird es so gemacht? Weil es gibt einem sehr, sehr viel mehr Flexibilität und es ist leichter skalierbar, was Lichter angeht. Man kann also beispielsweise 100 Lichter integrieren in eine Szene und hat damit kein Problem. Im Augenblick mit den traditionellen Lichtern, die von der Engine in Echtzeit gerechnet werden, ist es so, dass bei DirectX 9 sind es zwischen 4 bis 6 Lichtern und bei DirectX 10 nur 10 Lichter, die pro Szene dynamisch berechnet werden können. Deswegen müssen dann aufwendig in Dungeons die Dungeons zerschnitten werden, sodass ein Dungeon-Bereich nicht mehr als 4 Lichter hat in diesem Bereich sozusagen. Der wird dann auseinandergeschnitten. Und in der Zukunft ist das nicht mehr nötig. Das ist der erste Schritt, den wir mit unserer Engine machen wollen. Ist auch ein Verfahren, das bei sehr vielen modernen Engines auch zum Einsatz kommt. Also beispielsweise solche Engines wie Crysis hat viele Deferred-Elemente oder Unreal Engine oder ja, eigentlich im Prinzip alle modernen Engines. Killzone 2 zum Beispiel ist ein prominentes Beispiel für eine sehr gut gelungene Deferred-Shading-Engine, die auch sehr toll aussieht. Und das ist das Ziel für unsere Engine auch. Und da kommt jetzt auch das eingekaufte Modul Enlighten dazu. Enlighten ist ein System, das müsst ihr euch so vorstellen, normalerweise, wenn man einen Innenraum gestaltet, beispielsweise einen Dungeon, dann ist es unmöglich, die Reflexionen von Licht von einer anderen Fläche zu berechnen, in klassischem Sinne, weil dazu braucht man sogar das Radiosity-Verfahren. Und dieses Radiosity-Verfahren ist ein Verfahren aus dem Raytracing, das dauert sehr, sehr lange und das simuliert dann, wie sich die Energie, also Lichtenergie, in einem Raum verteilt. Im Augenblick ist es so, unsere Entwickler gestalten einen Dungeon beispielsweise in 3ds Max, setzen ihre Lichtquellen dann in 3ds Max, also 3ds Max ist so ein Modeling-Tool, und dann drücken sie auf Berechnen und dann rechnet das Ding für ein paar Stunden. Und genau diese Sachen werden vorberechnet, das wird dann exportiert in eine sogenannte Shadow Map und die wird dann auf das Dungeon angewendet, wenn ihr euch das jetzt im Spiel anschaut. Zum einen ist das Ganze natürlich vollkommen statisch. Diese Shadow Map ist statisch, wenn ihr da mit einer Lichtquelle ankommt, dann wird sie einfach ausgeblendet, aber sie wird nicht neu berechnet. Man könnte die Lichter, die da gesetzt wurden, nicht verändern. Mit der neuen Technologie ist es so, dass diese Shadow Map nicht mehr generiert werden muss und auch dieses ganze Pre-Rendering, was Stunden dauert, ist nicht mehr nötig, sondern die komplette Belichtung des Dungeons inklusive Light Bounces, also Lichtreflexionen von Wänden und so weiter, ist vollständig dynamisch und wird in Echtzeit in der Engine berechnet. Und das erstaunlicherweise eben nicht mit einem riesen Performance-Nachteil, sondern zum Teil sogar mit einem Performance-Fortschritt. Also auf der Gamescom rannte auf einem der PCs die Engine schon in Aktion. Da hatte man dann einen Gang beispielsweise, wo 6 gerichtete Lichtquellen, also nicht einfach nur Lichtquellen, sondern Lichtquellen, die auch schon auch noch eine Richtung und einen Kegel und solche Geschichten hatten, am Laufen, und das Ganze performte wunderbar. In jedem Fall sieht es sehr viel besser aus und die Entwickler entsparen sich unheimlich Entwicklungszeit. So, das war jetzt sehr ausführlich und sehr lang. Ich hoffe, ich habe euch nicht Techniknarren nicht komplett zu Tode gelangweilt und die sich dafür interessieren, ein bisschen einen Einblick darüber gegeben. Ihr könnt euch auch auf der Webseite des Enlighten-Herstellers, die heißt www.geomerics.com, mal ein paar Demo-Videos anschauen, wie und was Enlighten eigentlich so alles kann. Und in Google natürlich nach Deferred Shading gucken, da gibt es auch haufenweise Demo-Videos, was das eigentlich macht, was für Vorteile und Nachteile das hat und so weiter. Habt ihr vor, in naher Zukunft das Crafting zu bearbeiten? Also in naher Zukunft haben wir es noch nicht geplant, es gibt aber Pläne für die weitere Zukunft. Einen genauen Zeitpunkt, wann oder was genau dann passieren wird, steht noch nicht fest. Verschiedene Vorschläge und Konzepte liegen aber schon auf dem Tisch. Also die Crafter werden nicht vergessen, nur eben nicht in naher Zukunft. Wie werden Exploits behandelt? Ja, so schnell wie möglich. Wenn ihr einen Exploit meldet, dann wird der an den Producer weitergeleitet, der leitet es an die QA weiter, die versuchen den Exploit anhand einer Beschreibung, die entweder ihr geliefert habt oder sie selber herausgefunden haben, zu reproduzieren. Wenn sie ihn reproduzieren können, laufen sie mit dieser Reproduktion zum jeweiligen Programmierer und sagen, hey du, guck mal her, das funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht, warum macht es das? Anhand eines genauen Testcases ist es dann meistens für den Programmierer möglich, den Fehler leicht zu finden und ihn eventuell auch leicht zu beheben. Wenn es jetzt nicht so leicht zu beheben ist, dann muss er halt vielleicht größere Systeme umstrukturieren, das dann mit Kollegen absprechen. Und an der Stelle kann es dann dauern, dass ein Exploit eben nicht so schnell gefixt wird, wie man sich das gerne wünscht. Aber im Allgemeinen ist es so, Exploit taucht auf, wird sofort angenommen und gefixt. Das ist die Vorgehensweise. Wenn es mal länger dauert, dann liegt es daran, dass es nicht so leicht zu fixen ist. Es ist aber nicht so, dass irgendwer irgendwelche Exploit-Korrekturen aufschiebt. Das ist definitiv nicht der Fall. Wie viele Offline-Stufen kann man ansammeln? Ja, ich habe die Antwort bekommen, es gibt keine Begrenzung. Technisch gesehen wird es wahrscheinlich schon eine Begrenzung geben, sowas wie die Größe des Datenbankfeldes, das die Zahl hält, das wird dann int sein, also irgendwas mit 65.000 Millionen, furchtbar viel. Also sagen wir, es gibt keine Begrenzung. Wird es für Gilden in Zukunft eine Kitai-Regierungsform geben? Es ist geplant für die Zukunft, allerdings hat es keine hohe Priorität. Läuft der Timer des AA-Systems weiter, wenn der Account ausläuft? Nein, das ist nicht der Fall. Dieses Offline-System ist natürlich schon auch dazu da, dass die Spieler dann, wenn sie jetzt in Urlaub gehen, dazu zu motivieren, zu sagen, okay, jetzt lasse ich halt doch die 2 Wochen mein Account noch offen, dann habe ich auch noch einen Vorteil davon. Aber wenn euer Account geschlossen wird, dann kriegt ihr keine Offline-Level mehr und auch keine Punkte mehr im AA-Time-System. Wird es einen neuen deutschen Server geben? Im Augenblick ist kein neuer deutscher Server geplant. Unsere Serverarchitektur ist so ausgelegt und gestaltet, dass wir problemlos neue Maschinen für den jeweiligen Server hochfahren können und damit die Anzahl an möglichen Spielern auf dem Server sehr viel weiter erhöhen können als früher. Und demnach könnten wir im Prinzip fast die gleiche Menge an Spielern auf die jetzigen bestehenden Server setzen, wie wir damals kurz bei Launch hatten. Also sollte da kein neuer deutscher Server vonnöten sein. Sieht man es in naher Zukunft vor, die Kill-Statistiken aus dem Spiel zu nehmen? Die Kill-Statistiken sind tatsächlich unseren PvP-Entwicklern schon länger ein Dorn im Auge und es ist damit etwas geplant. Was genau, darf ich noch nicht sagen, kommt aber. Werden die Gebiete irgendwann mal zusammenhängend sein ohne Ladebildschirm? Nein, das ist nicht der Fall. Die Age of Conan Engine sowie die Server Engine sind darauf ausgelegt, das zu tun. Wenn man das ändern wollen würde, könnte man auch gleich ein komplett neues Spiel entwickeln. Wird Funcom weiterhin Gebiete durch Content-Updates einführen? Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall weiterhin geplant. Wir werden auch in Zukunft weitere und neue Content-Gebiete einführen. Ein paar sind auch schon halb angearbeitet. Teilweise sind schon Dungeons halb fertig. Das kommt dann eben alles, sobald es bereit ist, um auf die Testserver und dann auf die Live-Server veröffentlicht zu werden. Wie gut werden die neuen Begleiter sein, die man bei den Gruppierungen erhalten kann? Ja, sie sind soweit ganz gut in den offenen Spielfeldern. Ihr könnt sie natürlich nicht in Instanz mitnehmen, deswegen müsst ihr selbst entscheiden, ob euch die Tokens wert sind, im normalen offenen PvE auf den offenen Spielgebieten einen Begleiter zu haben oder nicht. Wird es in naher Zukunft Restpunkte in Kitai-Inis geben? Da die Dungeons nur einen Boss haben, war es vom Design her so beabsichtigt. Wir haben aber Restpads integriert, die näher an den Eingängen der Dungeons sind, die dann mit Update 2.05 kommen werden, sodass man nicht mehr über das ganze Spielfeld laufen muss, wenn man stirbt beim Boss oder stirbt im Dungeon und dann zurück ins Dungeon muss. Werden die Ladezeiten, Zonenwechsel oder beim Einloggen in Kitai noch verbessert? Die wurden und werden weiterhin verbessert. Das hängt zum Teil mit der Größe der Zone zusammen und natürlich auch mit dem Detailgrad der jeweiligen Zone. Und unsere Entwickler verbessern ja die, oder unsere Designer, um genau zu sein, entschlacken die Zonen, schauen, gibt es irgendwo Objekte, die vielleicht unterhalb der Oberfläche liegen, was manchmal bei solchen Steinformationen oder Ruinen der Fall sein kann. Dann werden die abgeschnitten und neu exportiert, sodass sie weniger Speicher brauchen, um da halt dann eine schnelleres Laden zu ermöglichen. Außerdem wird auch an der technischen Seite immer weiter gearbeitet. Was ich allerdings auch empfehlen kann, für Leute, die jetzt wirklich Ladezeiten im Bereich von 3 bis 4 Minuten haben, gerade bei Northern Grasslands hat man ja lange Ladezeiten. Es hilft wahnsinnig viel, wenn ihr eure Festplatte mit einem guten Defragmentierungstool, dazu zählt nicht das Windows-Standard-Defragmentierungstool, defragmentiert. Also euer Lieblings-Defrag-Tool, OO-Defrag, MyDefrag, Freeware, oder auch das TuneUp-Defrag. Da gibt es verschiedene Tools, die eure Festplatte neu strukturieren, also nicht nur einfach die Dateien zusammenschieben, sondern auch dafür sorgen, dass die Dateien, auf die ihr häufig zugreift, wie beispielsweise Age of Conan, an den Anfang der Festplatte geschoben werden, sodass die Zugriffszeiten bis zu 20 Mal schneller sind und dadurch werden nicht nur die Ladezeiten schneller, sondern das Spiel startet schneller, der Patcher startet schneller, Nachladeruckler werden stark verringert, also defragmentieren hilft bei vielen Dingen. In dem Fall ist das auch etwas, das die Ladezeit verringert. Ja, das war's für diese Woche mit der Kategorie Mithras Gebet. Und wir würden jetzt eigentlich zur nächsten Kategorie, dem Erzähler, kommen. Allerdings habe ich die weitere Geschichte von Robert E. Howard, das dritte Kapitel, nicht fertig übersetzt bekommen. weil ich keine Zeit hatte. Es ist doch schon ordentlich viel Text und Prosa zu übersetzen ist ein bisschen was anderes als Update-Notes oder sowas. Und deswegen muss ich euch da auf den nächsten Chromecast vertrösten. Allerdings werde ich da dann hingehen und die komplette Geschichte separat zum eigentlichen Chromecast einstellen, wo dann alle drei Kapitel zusammen sind. Ich werde da die Übersetzung nochmal überarbeiten, das Ganze nochmal einsprechen, bisschen noch mehr üben und so, damit es ein runderes Paket wird sozusagen. Damit wären Sie in dem Fall auch schon fertig für diese Woche mit dem Chromecast. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich hoffe, ich habe euch gut informiert und auch ein bisschen unterhalten. Und wir sehen uns dann oder wir hören uns dann in 2 Wochen wieder im nächsten Chromecast. Im Forum könnt ihr wieder eure Fragen für Mithras Gebet stellen und ich wünsche euch noch ein schönes, heißes Wochenende. Auf Wiedersehen!